tun werden. Und das geht über die Sachen hinaus, die Sie gemacht haben, ist, dass wir uns über in etwas mehr Detail um Vollständigkeit kümmern. Das wird heute sein. Und dann aber auch in der Aussagenlogik um effiziente Verfahren für SAT-Solver, also für Erfüllbarkeits Checker. Und da werden wir uns diese DPLL, dieses DPLL-Verfahren angucken, das, obwohl es in gewisser Weise herzzerreißend einfach ist, Stand der Kunst ist. Gut, aber bevor wir das tun, wollen wir uns kurz wiederholen. Wir haben als Running Beispiel haben wir uns die Wumpus-Welt angeguckt und darüber gesprochen, wie man daraus als Mensch Reasoning macht. Wir haben uns angeguckt, wie so ein Agent aussieht. Also dieser Agent ist im Wesentlichen gesteuert durch eine Wissensbank, denen immer alle neue Informationen hinzugefügt wird. Dann wird darauf Inferenz gemacht. Inferenz, so wie wir das zum Beispiel in Tableaus angeguckt haben, zum Beispiel aber auch jetzt in der kommenden Woche in den DPLL. Am Freitag, ne, denk ich. Und wir hatten uns die Grundlagen angeguckt. Ja, Syntax, Semantik, Folgerung, Vollständigkeit und Korrektheit eines Kalküls. Ja? Und wir hatten uns ein wenig die Anwendungen angeguckt und es ist so, dass man sehr viele Probleme in Aussagenlogik kodieren kann. Ja, also es ist Stand der Kunst, sowas wie Planungsprobleme in riesige aussagenlogische Formeln zu transformieren, die dann einem SAT-Solver zum Fressen vorgeben und der gibt dann eine Variabelbelegung zurück oder aber auch eine Meldung, dass es unerfüllbar ist. Und dann kann man daraus, wenn es erfüllbar ist, den Plan ablesen und wenn es unerfüllbar ist, muss man halt irgendwie sich überlegen, was man toll, was man stattdessen tun kann, weil das Problem unlösbar ist. Es gibt gut, also, wir werden, oder wir haben angefangen, Aussagenlogik formal zu betrachten. Formal immer aus zwei Arten. Einmal, wie kann man in der Aussagenlogik Inferenz machen? Und zum anderen, was sind die Eigenschaften der Kalküle? Beides werden wir heute sehen. Ja, die Syntax ist sehr einfach. Wir haben Aussagenvariablen, wir haben Junktoren, und wir bauen aus den Aussagenvariablen und den Junktoren, bauen wir Formeln auf. Das sind relativ einfache Gebilde. Ich habe da ein paar Beispiele, haben wir durchgesprochen. Wir können der ganzen Sache eine Semantik geben, auch in der absolut offensichtlichen Art und Weise. Sie haben das alle schon gesehen. Wir haben ein festes Modell mit wahr und falsch. Wir haben Variablenbelegungen, Phi, Psi und so weiter und so fort. Und wir rechnen den Wert einer Formel unter einer Belegung in diesem einen festen Modell im Wesentlichen dadurch aus, dass wir das als einen Homomorphismus sehen. Das heißt, wir können die Berechnung runterziehen, rekursiv, bis auf Variablenebene. Dort schlägt die Variablenbelegung zu und dann kann man die Werte wieder hochpropagieren, bis man dann irgendwann einen Wert einer Formel hat. So würden wir es programmieren. Als Menschen machen wir es anders. Als Menschen machen wir es mit Wahrheitstabellen. Wir interessieren uns insgesamt für die semantischen Eigenschaften von Formeln, insbesondere für eine besondere, nämlich die Allgemeingültigkeit. Allgemeingültigkeit heißt, dass diese Formel in allen Modellen, das ist trivial, wir haben nur eins, und unter allen Belegungen wahr wird. Ja, das heißt, sie kriegt den Wert unter dieser Belegung als wahr und dann bezeichnen wir solch eine Formel als allgemeingültig, valid im Englischen, und wir haben eine duale Form, das ist die Unerfüllbarkeit. Ja, die benutzen wir immer dann, wenn wir eine Negation im Spiel haben. Und zwar ist es eine Formel, ist allgemeingültig, wenn ihre Negation unerfüllbar ist. Und dann haben wir noch zwei im Wesentlichen Fehlerfälle. Wir haben einmal die Erfüllbarkeit. Das ist nämlich, wenn es nicht unerfüllbar ist. Und wir haben die Falsifizierbarkeit als nicht allgemeingültig. Das sind so die Normalfälle. Wir haben die Folgerung angeguckt und haben das Ganze dann auf die Wumpuswelt. Ah nein, das haben wir glaube ich nicht. Die Formel hatte ich gesucht und dann hinterher nicht gefunden. Wenn wir jetzt diese Logik mit der Bedeutung, die wir ihr gegeben haben, anwenden wollen. Ich hatte gesagt, dass man sehr viele Probleme in Aussagenlogik reinkodieren kann. In diesem Fall hier die Wumpuswelt auch. Und da kann man jetzt sich diese Regeln, die wir haben, kann man einfach in aussagenlogische Variablen kodieren. Ja, also wir haben sozusagen zwei Arten in dieser Kodierung. Wir haben zwei Arten von aussagenlogischen Variablen. Wir haben die WIJ. Das sagt gerade, der Wumpus ist in Zelle I und J. Ja, und dann haben wir, es stinkt, also SIJ. Und dann können wir unsere Regeln, können wir dann auffassen als solche eine Sache wie, wenn es in 1,1 nicht stinkt, dann ist der Wumpus nicht in B11, ist nicht in 1,1 und außerdem nicht in 1,2 und außerdem nicht in 2,1. Ja, das ist genau das, was wir gemacht hatten. Sie erinnern sich an dieses Quadrat. Wenn es morgen nicht stinkt, wissen wir etwas über die horizontalen und vertikalen Nachbarzellen. Und natürlich, wir wissen auch, weil wir in dieser Zelle schon drin sind, dass der Wumpus nicht in dieser Zelle drin sein kann. Wir haben eine weitere Regel, wenn es in 2,1 nicht stinkt, ja, 2,1 ist 1 da drüber, die hat mehr Nachbarzellen. Und dann haben wir natürlich auch mehr Konjunkte in diesem Fall. Ja, und so geht es. Okay. Sie sehen schon den Vorteil von Aussagenlogik. Es ist alles sehr einfach. Der Nachteil ist, dass wir eine irrsinnige Menge an aussagenlogischen Variablen brauchen. Ja, wir haben für jedes Feld haben wir eine Wumpus-Variable und wir haben eine Gestank-Variable. Das gibt uns von 32. Und Sie können sich vorstellen, wir haben auch noch Pit und analog zum Wumpus, wir haben die Abgrund, den Abgrund, und der könnte in jeder dieser Plätze, 16 Plätze sein. Und wir haben für jeden eine Zugluft-Variable. Ja. Weiter haben wir das noch mit Gold und mit diesem Glitter. Und dann haben wir noch Stream, glaube ich. Und das war es dann im Wesentlichen. Ja, also wir haben einmal sowas wie 6x16, bloß ein klein bisschen. Dann, das ist ungefähr 100 Aussagenvariablen. Ja, schon so ein triviales kleines Problem. Wenn ich das Wumpus-Spiel in einem 5x5 oder 100x100 Höhle spiele, ist das natürlich wächst die Anzahl der Formeln, die wir brauchen, wächst dann natürlich quadratisch. Aber die Idee hier, Sie sehen es bei einer fixen Größe dieser Höhle, können wir das Ganze in Aussagenlogik kodieren. Ja, wir haben die drei, wenn wir uns das weiter angucken, wir haben R3 ist das gleiche, also ist das Duale wie zu der R4, ja, und zu R2 und die letzte Regel ist, wenn es irgendwo stinkt, dann wissen wir, dass der Wumpus in einer der Nachbarzellen auch tatsächlich ist. Und das Interessante, wenn wir uns zurückerinnern an den Agenten, hier, wo ist mein Agent? Ah ja, das war dieses Beispiel hier, ja, dass man irgendwann weiß, dass der Wumpus in 1,3 ist. Ja. Wie macht man das? Ja. Man denkt nach, natürlich, aber wir würden uns die Folgerungsbeziehungen, also alle diese R1 bis R, diese die Perzepte, ja, nämlich die Perzepte, die wir dadurch kriegen, dass wir erst in dieser Zelle sind, in 1,1 sind, da stinkt's nicht, da zieht's nicht, deswegen gucken wir uns an, dass die Schritte, dass es okay ist, nach rechts zu gehen oder eben in die Formel 1,2 zu gehen und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, die wir durch einfaches Entailment rauskriegen. Wir wissen nämlich, dass R1 bis R4 zusammen uns sagt, dass der Wumpus in 1,3 ist. Wie würden wir das machen? Ganz praktisch. Wir würden sie rauskriegen, dass dieses Entailment gilt. Nun, wir würden das Theorem anwenden, das ich unter Contradiction-Theorem eingeführt habe. Nämlich, wenn wir rauskriegen wollen, dass eine Menge H von aussagenlogischen Formeln ein Theorem T folgert, ja, dann reicht es, H vereinigt nicht A auf Erfüllbarkeit zu prüfen. Und wenn wir also einen Satzsolver hätten, den wir irgendwie nächste Woche oder am Freitag uns anfangen anzugucken oder den wir durch dieses Tableau-Verfahren, was wir uns am Freitag angeguckt haben, auch schon haben, dann testen wir das einfach auf Unerfüllbarkeit. Ja? Das heißt, solche Folgerungsbeziehungen sind etwas, die kann man rauskriegen. Und wir werden sehen, die kann man auch mit sowas wie DPLL-Implementierung hocheffizient rauskriegen. Und auch für viele tausend Aussagenvariablen. Das heißt, was wir hier machen, nämlich Wumpuswelt in Aussagenlogik kodieren, ist durchaus okay. Das heißt, wir versuchen hier die Folgerung rauszukriegen. Und das ist, was der Agent machen würde. Der Agent riecht erstmal. Ja, und dann teilt er der Wissensbank mit, hier stinkt's nicht. Dann läuft die Inferenzmaschine an, Zum Beispiel, um zu gucken, kann ich eins nach rechts gehen oder wo ist der Wumpus oder solche Sachen. Und dann wird, nachdem man eine Weile Inferenz gemacht hat, weiß man tatsächlich, wo der Wumpus ist und kann dann an dem Wumpus vorbeilaufen und sich das Gold holen und all sowas. Ja, oder auch den Wumpus erschießen. Ich möchte hier noch Folgendes zu sagen. Dieser Titel Contradiction Theorem, den habe ich einfach übernommen aus dem Buch, der ist schlecht. Deswegen werde ich ihn auch ändern. Ein Widerspruch ist eigentlich von der Begrifflichkeit her eine syntaktische Angelegenheit. Ja, ein Widerspruch ist etwas von der Form A und nicht A. Wenn ich beide weiß, habe ich einen Widerspruch. Was ich hier habe, ist etwas anderes. Dies hier geht ja nur um die Folgerung, das ist ein rein semantischer Begriff. Ja, im Prinzip, was wir haben, das ist also ein Unerfüllbarkeitstheorem. Ja, das, also wie wir auch schon hier Unerfüllbarkeit in Theorem haben. Also, das ist ein schlecht benanntes Theorem, deswegen werde ich das umbenennen. Und das ist eine Sache, die ich möchte, dass Sie ein Auge drauf haben. Ja, es gibt zwei Welten in jeder Logik. Es gibt die semantische Welt, die hat einen Teil der Begrifflichkeit, und es gibt die syntaktische Welt. Also gibt es andere Begrifflichkeit. Widerspruch ist etwas, wenn ich A und nicht A habe. Wenn mein Kalkül vollständig und korrekt ist, dann ist das gleiche wie unerfüllbar. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Kalkül habe, der zu schwach ist, ja, muss ein Widerspruch noch nichts Schlimmes sein. Ein Widerspruch ist nur dann etwas Schlimmes, wenn ich daraus Schlüsse ziehen kann. Und normalerweise in vernünftigen Kalkülen, da kommen wir heute auch noch zu, in vernünftigen Kalkülen ist es so, dass man das kann. Aber es gibt durchaus auch unvernünftige Kalkülen. Okay, also dieses Widerspruchstheorem, das sollte eigentlich ein Unerfüllbarkeitstheorem sein. Weil das Widerspruch gehört auf diesen Seite. Gut. Und dann haben wir noch kurz über Normalformen nachgedacht, über konjunktive und disjunktive Normalformen, wo wir eben Konjunktionen von Disjunktionen von Literalen haben. Und man kann jede Formel in einer CNF oder DNF überführen. Und im Fall von der im Fall von meiner Formel von hier, ja, das sind, hier haben wir vier Formeln, und wenn man die in Normalform bringt, dann sehen die so aus. Okay? Das heißt, wenn wir diese Folgerungsbeziehung hier testen wollen, dann können wir das dadurch tun, dass wir die konjunktive Normalform von R1 bis R4 uns schnappen und W1,3 negieren. Dann können wir das Unerfüllbarkeitstheorem uns schnappen und dann können wir auf Unerfüllbarkeit dieser Klauselmenge testen. Ja? Diese mit den fünf Klauseln, R1 bis R4 und dann die negierte Klausel W1,3. Das ist eine Art und Weise. Wir können natürlich außerdem ein Tableau bauen, ja, indem wir die vier hier oben positiv draufschreiben und dann W13 negativ draufschreiben und dann los Tableau machen. Und wenn dann alle, wenn alle Äste sich schließen, dann haben wir es auch, haben wir die Folgerungsbeziehung bewiesen. Gut. Ja, wir haben uns Tableaus angeguckt. Tableaus ist ein Kalkül. Tableau ist ein Kalkül, der sich im Wesentlichen an der disjunktiven Normalform orientiert. Was wir machen, ist, dass wir auf gelabelten Formeln arbeiten und dass wir die Formeln dann in einem Baum entwickeln mit 5 in diesem Fall Regeln. Und die Idee ist immer, wenn wir einen offenen Ast haben, dann gibt mir das ein Modell. Wenn wir ein geschlossenes Tableau haben, also ein saturiertes Tableau, in dem alle Äste durch so einen kleinen Nagel hier geschlossen sind, dann gibt es kein Modell dafür, dass das Theorem falsch ist. Also muss es allgemeingültig sein. Also haben wir es. Hier sind die 5 Regeln, die hatten wir uns angeguckt und hatten formal den Tableau-Kalkül definiert, dass ich aus einer Menge Phi mit dem Tableau-Kalkül A folgern kann, wenn das Tableau, in dem Phi positiv an der Wurzel steht und A negativ, wo das dann wo das fließt. Okay. Wir hatten verschiedene Beispiele angeguckt und hatten gesehen, dass wir das erwartete Verhalten bekommen, sowohl für die Folgerungsrelation als auch die Allgemeingültigkeitsbeweise. Das war die verkehrte Richtung. Und als nächstes haben wir uns dann angeguckt, und das war, glaube ich, das Letzte, was wir gemacht haben, dass man bei Kalkülen eigentlich immer ableitbare Regeln hinzunehmen kann und dass die einem dann unter Umständen das eben sehr viel einfacher machen. Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie einen Tableaubeweiser bauen wollen, und das ist auf jeden Fall eine gute Idee, das zu tun, dann muss man natürlich diesen ganzen Teil nicht mehr durchsuchen, wenn man eine Spezialregel hat. Das ist also viel besser, wenn man sich die abgeleiteten Inferenzregeln, die muss man natürlich implementieren, aber die geben einen effizienteren Beweiser, auch wenn der Code größer ist. Wir wissen, dass wir nichts gewinnen, also wir verlieren keine Theoreme, wir gewinnen keine Theoreme, wir haben aber einen äquivalenten Kalkül. Aber wir haben mehr Regeln und die mehr Regeln verkleinern unsere Suchräume und wir haben in gewisser Weise gewisse Suchstrategien schon in den Kalkül herein kompiliert. Wir haben wieder Wissen ausgenutzt. Und dann werden natürlich die Beweise auch kleiner. Das ist natürlich schön, sowohl für die Klausur, da muss man nicht so große Dinger schreiben und auch vor allen Dingen nicht so große Dinger korrigieren. Aber natürlich für die Implementation ist es auch gut, weil es uns effizient ist. Gut. Soweit waren wir gekommen. Ich habe ein paar Beispiele noch dazwischen gesteckt. Was wir heute machen wollen, ist, dass wir jetzt diesen Kalkül und diese Logik, also diesen Kalkül vor allen Dingen, analysieren. Wir wollen zeigen, dass dieser Kalkül vollständig und korrekt ist. Und dass er terminiert. Wenn man diese drei Dinge zusammen hat, hat man eine Entscheidungsprozedur für aussagenlogische Erfüllbarkeit. Das heißt, das ist im Prinzip genau das, was wir wollen. Wir werfen dem Werfen der Prozedur, also einer Implementation von Tableaus in diesem Fall, werfen wir eine Formelmenge zum Fressen vor und es kommt nach endlicher Zeit raus, ja oder nein. Und wenn es nicht erfüllbar ist, kann man sogar Modelle ablesen. Okay? Also, und dass diese Eigenschaften, dass wir eine Entscheidungsprozedur haben, müssen wir Termination, sonst wissen wir nicht, ob es nach endlicher Zeit eine Antwort gibt, Korrektheit und Vollständigkeit nachweisen. Im ersten Schritt gucken wir uns die Korrektheit und Termination an. Und die Idee, bräuchte ich dringend eigentlich eine Tafel, aber ist egal, die Idee eines der die Idee der Korrektheit eines Kalküls, eines Testkalküls, also eines, das im Wesentlichen die, also wir nennen einen Kalkül, einen Testkalkül, wenn vom Theorem, das zu beweisen ist, zurückgerechnet wird, ja, also indem wir es negieren und dann Unerfüllbarkeit zeigen. Da will man Korrektheit nachweisen, indem man sieht, dass alle Inferenzregeln die Erfüllbarkeit erhalten. Ja, die Idee, gehen wir nochmal zurück, wo habe ich denn ein Tableau? Die Idee ist, dass man die Erfüllbarkeit der ersten gelabelten Formel, ja, will man erhalten, dadurch, dass man alle Äste durchguckt und alle Äste, die ja Alternativen sind, die will man gucken, ob die erfüllbar sind. Und auf der rechten Seite dieser Ast hier, der ist offensichtlich unerfüllbar, weil ich einen Widerspruch habe. Ja? In diesem Fall Love John Mary true und Love John Mary false. Das ist auf keinen Fall erfüllbar. Wenn es aber jetzt so ist, dass alle Regeln Erfüllbarkeit erhalten, ja, dann hieße es ja, dass wenn die erste Formel erfüllbar ist, die Kopfformel, dann müssen auch alle weiteren Formeln auf dem Ast erfüllbar sein. Aber das können sie nicht sein, weil ich ein A false und ein A true habe. Okay? Also mit einem Widerspruchsbeweis kriege ich jetzt raus, dass dies hier auch erfüllbar sein muss, aber das darf es ja gerade nicht sein. Also es ist genau die Erfüllbarkeitserhaltung ist genau das, was wir wollen für einen Testkalkül, was wir nachweisen wollen für die Korrektheit. Dies hier muss unerfüllbar sein, denn sonst wäre einer der Äste erfüllbar. Wenn es geschlossen ist, kann keiner von denen erfüllbar sein, weil sie alle einen Widerspruch haben. Okay. Ups, wo ist meine Sound? Gut. Wenn wir das also uns von überzeugen können, dass alle diese Regeln für Tableau, erfüllbare Tableaus überführen, dann kriegen wir tatsächlich, und das ist genau die Argumentation, die ich da eben am Beispiel gemacht habe, in Theorem 3.18 kriegen wir tatsächlich raus, dass wir dass ein geschlossenes Tableau eine unerfüllbare, ein, eine allgemeingültige Formel impliziert. Okay? Das ist eine Sache, die sollten Sie sich angucken, diesen Beweis. Das ist eine nicht ganz triviale Spielerei mit Negationen und Unerfüllbarkeit. Ja, also das ist ein bisschen ist das so ein Hirnverknoter und das muss man einfach mal durchgespielt haben. Das heißt, wenn wir Erfüllbarkeitserhaltung haben für alle Regeln, und das machen wir mal einfach, gucken wir uns jetzt einfach in Natura an. Ja. Wenn nämlich A und B wahr sind, ja, wenn es eine Möglichkeit gibt, A und B wahr zu machen, wie kann man A und B wahr machen? Na, einfach dadurch, dass man A wahr macht und gleichzeitig B wahr macht. In allen anderen Fällen kriegt man nämlich aus der Wahrheitstabelle einen Fall. Also muss ich A wahr machen und B wahr machen zur gleichen Zeit. Okay? A und B, wie kann ich das falsch machen? Na, das ist einfach. Ich kann eins von beiden falsch machen. Und das ist genau, was die Tableau-Erweiterungsregel uns sagt. Und die anderen, die Negationsregeln sind absolut trivial. Und die Schnittregel hier, die sagt uns einfach, wenn wir sowohl A Alpha als auch A Beta, wovon ein Alpha, eins wahr und das andere falsch ist, wenn wir das wahr machen können, dann können wir auch den Nagel hier wahr machen. Aber natürlich können wir das nicht gemeinsam wahr machen, denn man muss sich ja bei der Belegung dafür entscheiden, ob A wahr wird oder A falsch wird. Okay? Also offensichtlich haben wir Erfüllbarkeitserhaltung für die Regeln. Und aus dieser Erfüllbarkeitserhaltung kriegen wir dann das Korrektheitstheorem. Jawohl. Für die Vollständigkeit müssen wir sehr viel mehr arbeiten, deswegen möchte ich hier in diesem Fall erstmal Determination vorziehen. Also Determination heißt ja, egal was für eine Formel oder Formelmenge für die Folgerungsrelation ich einer Tableau-Prozedur vorschmeiße, ist es so, dass nach endlicher Zeit kriegt man ein saturiertes Tableau und dann kann man in endlicher Zeit ablesen, ob das geschlossen ist oder nicht. Und die Idee ist ganz einfach. Die Idee ist, dass man einigermaßen kontrollieren muss, dass man keine Arbeit doppelt macht. Ja, so wie der Tableau-Kalkül formuliert ist erstmal, ist es so, kann man jede Regel auch mehrfach anwenden. Und genau das will man natürlich verhindern. Und deswegen, was man macht, ist, dass man einfach jede Formel, auf die man schon mal eine Tableau-Regel angewandt hat, dass man die einfach irgendwie grün anstreicht und sagt, die muss ich nie wieder anfassen. Ja, die ist abgearbeitet. Und wenn man sich die Regeln wieder anguckt, dann sieht man, dass es immer oberhalb des Strichs mehr Junktoren gibt als unterhalb des Strichs. Ja? Wenn A 5 Junktoren hat und B 7, dann sind das zusammen 12 plus das und sind 13 und unterm Strich haben wir nur 12. Ja? Wir eliminieren immer einen Junktor dadurch. Ja, und das vielleicht hier können wir einfach sagen, der hat minus 1 Junktoren. Dann stimmt es tatsächlich. Okay? Das heißt, egal wie groß die Formel am Anfang ist, dadurch, dass ich sie abarbeite, ersetze ich das, was oberm Strich ist, durch das, was unterm Strich ist. Und die Anzahl der nicht abgearbeiteten Junktoren verringert sich um 1. Allgemein, wie viel Erfahrung haben Sie mit Terminationsbeweisen? Wer von Ihnen hat noch keinen richtigen Terminationsbeweis gesehen? Okay, gut. Dann muss ich vielleicht ein klein bisschen weiter ausholen. Also, was wir wollen, ist, dass wir zeigen wollen, dass egal mit was für einer Formel ich anfange, ich höchstens endlich viele Schritte machen muss, bis ich ein saturiertes Tableau habe. Typischerweise braucht man dafür irgendein Zählargument. Ja? In diesem Fall ist es ein relativ einfaches Zählargument. Ja, ich identifiziere eine Größe, die kleiner wird. Ja? Und ich weiß einfach, diese Größe, in diesem Beweis habe ich es μ von t, μ wie Maß. Ja, wir geben uns eine Messfunktion vor, μ, die ein Tableau nimmt und mir dann irgendeine, in diesem Fall natürliche Zahl gibt. Und wenn ich mit irgendeiner Formel anfange oder Formelmenge, also ein initiales Tableau habe, dann hat das ein Maß von, sagen wir mal, 317. Und die Idee an dieser Sache ist, irgendeine beliebiges, aber endliche Zahl ist das Maß. Und in den natürlichen Zahlen kann man immer nur endlich oft runtergehen. Ja, man muss sich dann überlegen, dass diese ganzen Regeln, die wir anwenden können, dass die immer dass die echt maßreduzierend sind. Und das heißt einfach, dass ich nur endlich oft runtergehen kann. Das heißt, nach in diesem Fall 317 Schritten höchstens hört das Programm auf zu laufen und ich habe ein saturiertes Problem. Das heißt, Terminationsverweise sind immer von der Form, dass man sagt, wir haben eine Maßfunktion in irgendeine Struktur, in der ich nur endlich lange runtergehen kann. In diesem Fall ist die Struktur sehr, sehr einfach. In diesem Fall ist die Struktur die natürlichen Zahlen. Von dem wissen wir, eine natürliche Zahl n kann man nur endlich oft, nämlich höchstens n mal kleiner machen. Okay? Und das ist der Kern dieses Beweises. Andere Terminationsbeweise kommen nicht mit so einer einfachen Struktur aus. Sehr häufig muss man irgendwelche komplizierteren Strukturen basteln, von denen man auch weiß, dass man nur endlich oft runterkommt. Wir werden bei der Termination der Unifikation, werden wir so kompliziertere Strukturen sehen. Aber hier ist es ganz einfach. Aber es wird immer so, dass man dass man ein Maß hat in eine, und man sagt, noethersche Halbordnung. Das sind die Strukturen, in denen man nur endlich auch runtergehen kann, reinmessen kann. Und dann weiß man natürlich, dass das Programm nur endlich lange laufen kann, weil wenn ich ein unendlich lange laufendes Programm hätte, dann kriegte ich in meiner Maßstruktur eine unendliche Kette von echten Verkleinerungen. Und wir wissen, es gibt nur endlich viele, also kann mein Programm auch nur endlich lange laufen. Also gehen Terminationsbeweise und die Kunst ist natürlich die Maßfunktion und die noethische Halbordnung zu finden. Und das ist eine Kunst, die man nicht automatisieren kann, weil wir das Halteproblem haben. Ja? Wir wissen, dass man kein Programm schreiben kann, was Termination von anderen Programmen zuverlässig rauskriegt. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht solche Programme versuchen kann zu schreiben. Ja, es gibt da eine große Trickkiste und es ist wunderbar, wenn ein Programm diese Trickkiste durchprobieren kann. Viel besser, als wenn ich meine grauen Zellen anschließen muss. Und das ist tatsächlich auch ein Teilgebiet des Software Engineering, sagen einige, der künstlichen Intelligenz ursprünglicherweise. Und es gibt sehr gute Terminationsanalyse-Programme. Und das ist ein aktiver Forschungszweig und die kriegen auch einige Terminationen raus. Diese hier würden sie so rauskriegen. Also dieses hier ist eine ganz einfache. Was die machen, ist, dass die tatsächlich eben solche Maßfunktionen suchen und den Programmtext analysieren. Und hier haben wir so ein, ich will mal sagen, etwas abstrakte Form eines Programms. Und den kann man da implementieren. Gut. Ja? Gibt es noch Fragen zur Terminationsanalyse? Hier ist die Maßfunktion einfach die Anzahl der nicht abgearbeiteten Junktoren im Tableau. Und die wird immer. Wir haben also ein Kalkül, der ist korrekt und determiniert. Das heißt, der gibt mir nach endlicher Zeit eine Antwort. Sowas ist sehr leicht herzustellen. Jemand eine Idee, wie man sowas herstellt? Ein Kalkül, der korrekt und terminierend ist. Sie sollten gemerkt haben, dass es auf meine Fragen immer dieselbe Antwort gibt. Im Prinzip. Eine von zwei. Ja, es gibt zwei Beispiele. Ich frage hier nach einem Beispiel. Ja? Und wenn ich nach einem Beispiel frage, dann muss das irgendwie sehr einfach sein. Ja? Und es gibt eigentlich nur ein Beispiel eines Kalküls, das richtig einfach ist. Und das ist der leere Kalkül. Ja? Einer ohne alle Regeln. Müssen wir uns nur noch überlegen, dass dieser Kalkül terminierend ist und korrekt. Das ist aber trivialerweise. Wenn ich keine Schritte machen kann in dem Kalkül, kann ich auch nie etwas Falsches ableiten. Okay? Also ist er korrekt. Terminierend ist er auch. Der hört nämlich immer schon nach null Schritten auf. Okay? Das heißt, es ist ganz leicht, die jetzige Situation zu erreichen. Die Frage ist, haben wir auch irgendeine Form von Vollständigkeit? Das ist nämlich genau das, was wir wollen. Und bevor wir das zeigen, nein, das machen wir jetzt. Nein, wir machen Pause. Und bevor wir Pause machen, müssen wir noch eine Ansage machen zu nächster Woche. Sie erinnern sich, ich hatte das schon angekündigt, wir haben diese Idee einen Kala-Wettbewerb zu machen, aber nicht wo Sie Kala spielen, sondern wo Sie einen Kala-Spieler entwickeln. Ja, Alpha Beta Pruning und solche Sachen, Sie erinnern sich. Und wir werden in der nächsten Woche das durchführen. Das heißt vor allen Dingen, dass wir am Montag so eine Art Testdurchlauf machen. Also Dennis hat eine Klasse gebaut, die sozusagen ein Framework gebaut, in dem man Kala spielen kann, also verschiedene Kala-Programme gegeneinander antreten können. Und die Idee ist die folgende, dass Sie heute noch sozusagen die Aufgabenstellung kriegen, damit das alles gut fixiert ist. Die sollten Sie sich gut angucken. Und am Montag werden wir dann einen Testlauf machen, in der Vorlesungszeit. Ich werde selber nicht da sein können, aber Dennis wird da sein. Und wir werden also hier die Systeme gegeneinander antreten lassen. Das gibt ihnen die Chance, mal zu gucken, wie ihr Code funktioniert und ob sie Letzter werden oder Erster. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass es jede Menge Probleme gibt. Also das wird sicherlich weniger ein Wettbewerb werden als ein Happening, weil ganz viel passieren wird, typischerweise. Also werden Sie, wenn es dann in den echten Einsatz geht, werden Sie sehen, dass da Schwierigkeiten auftreten. Wir werden natürlich, und ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, ob das Framework online stellen. Es ist online. Das heißt, Sie können auch untereinander vor Happening machen. Ich hatte ja angekündigt, dass wir Gruppen von, was hatten wir gesagt, drei?
Wäre meine nächste Frage gewesen.
Ich meine, ich hätte drei gesagt. Ist das richtig? Ja. Genau. Haben Sie alle schon eine Gruppe? Gibt es noch jemanden ohne Gruppe? Gut. Vielleicht gucken Sie sich mal um. Wenn Sie die Hand oben haben, dann können Sie sich ja mal umgucken. Insbesondere die Leute, die sozusagen remote da sind. Also ich.
Gut. Exakt drei Leute sein oder maximal?
Maximal. Aber natürlich ist es zu dritt immer schöner. Ja, das. Also ich würde Sie bitten, sich möglichst nach Gruppenteilen, also nach möglichst Gruppen zu bilden und dann sich gemeinsam am besten die Kala-Regeln anzugucken. Und Kala ist zwar eins der gelösten Spiele, man kann es tatsächlich, wenn man genug Rechenpower hat, was ich nicht glaube, dass sie haben werden, und sonst machen wir einfach ein bisschen größeres Kala. Ja, man kann ja immer Kala, Sie erinnern sich, sind einfach so Vertiefungen, in die man Steinchen schmeißen kann. Ich habe leider meinen Kala nicht gefunden. Falls jemand eins hat, wäre es natürlich klasse, wenn man das irgendwann mal mitbrächte, vielleicht diesen Freitag, damit jeder mal so einen Kala anfassen kann. Ich muss dazu sagen, ich bin dieses Wochenende umgezogen nach Erlangen. Das heißt, ich habe hunderte von Kisten zu Hause und in einer dieser Kisten ist ein Kala. Ich kann nicht garantieren, dass ich das bis Freitag finde. Hat jemand einen Kala? Können Sie das mitbringen? Gut, ja. Vielleicht ist das ein endlicheres Problem. Ich werde mich auch bemühen, ein Kala mitzubringen. Und dann gucken wir uns das beim nächsten Mal ein wenig an. Sie sollten aber schon möglichst bald Gruppen gebildet haben, weil bis zu dem Happening am Montag ist nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Und da sollte zumindest mal teilweise irgendwas laufen. Es muss noch nicht sagen Wettkampfcode sein, aber das wäre gut. Und das heißt, danach werden wir dann am Donnerstag zu einer fixierten Zeit von Ihnen erwarten, dass Sie die irgendwie, das müssen wir noch genau regeln, den Code mitteilen und dann werden wir den Wettbewerb machen und dann auch einen KI-Kala-König oder Königin oder Team, Entschuldigung. Triumvirat küren, also auch meistens genderneutral.
Nach der Übungsgruppe ist es überhaupt
wunderbar. Ja. Genaue Anweisungen werden noch gepostet. Okay? So, wer fühlt sich noch nicht hinreichend gewarnt? Sprich, gibt es Fragen? Ich denke, da sollten wir das einfach eine Woche verschieben. Das halte ich.
Gerade bis hochgeladen.
Ja, ja, ja. das ist nur eine Zahl wahrscheinlich, die du ändern musst. Das halte ich für vernünftig. Ja. Gut, noch mehr Fragen? Dann haben wir jetzt 5 Minuten Pause. Das heißt, wir treffen uns um 7:15. Also dann sind es zwar 7 Minuten. Wir haben auf GitHub ein Framework zur Verfügung gestellt. Das könnt ihr euch klonen oder auch forken, je nachdem. Das hat eine gewisse kleine Visualisierung drin, so ASCII-Art, nicht rasend hübsch.
Nur wenn man aber, selber spielt.
Ja, gut. Nur wenn man selber spielt. Sollte es Leute geben, die hübschere Dinge machen, ja, gerne. Wir geben euch auch, also dann einfach einen Merge-Request machen, also wenn irgendjemand was einen hübscheren Visualisierer entweder baut oder findet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwo welche geben sollte. Wir haben nicht wahnsinnig gut danach gesucht. Wenn jemand einer über den Weg läuft, einfach ankündigen auf dem Forum oder aber den, der da ist, noch etwas verbessern. Ja, wir sind da nicht rasend stolz drauf, aber es hilft erstmal. Die Idee ist, dass man Color mit variablen Anzahlen spielen kann. Und die Idee hierbei ist, wir haben uns gesagt, es gibt 120 Leute, die sich für die Vorlesung hier angemeldet haben oder Aufgaben abgeben ab und zu. Das heißt, es gibt höchstens 40, nein, also wenn man mal annimmt, dass die meisten Teams 30 haben, es gibt höchstens 40 Teams. Wahrscheinlich werden irgendwie sowas wie 20, 30 irgendwie lauffähig. Jetzt kriege ich aber die Motten. Wie viel Strom habe ich? Strom habe ich noch genau. Gut. 20, 30 werden lauffähige Programme tatsächlich hinkriegen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wenn es ein lauffähiges Programm gibt, gibt es 100 Punkte. Wir werden nicht den Code analysieren, sondern nur einfach sozusagen Lump Sum, 100 Punkte für ein lauffähiges Programm, was mit unserer Klasse zusammen, also was tatsächlich ausreichend funktioniert, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Und damit es ein bisschen ein Incentive gibt, also eine Motivation gibt, gut abzuschneiden, wollen wir für die besten 10 Programme, nein, nicht für die Programme Bonuspunkte verteilen, sondern für die Teams, die Programme geschrieben haben, wollen wir Bonuspunkte verteilen, und zwar für das erste 100, also zusätzliche Bonuspunkte, und dann abgestuft runter, bis der 11. 0 kriegt. Ja. Es gibt keine Negativpunkte für 11 bis 30. Also insofern, das könnte man auch machen, tun wir aber nicht. Okay. Hört sich das vernünftig an? Gut. Wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie... Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Hier ist Color. Wir haben, in diesem Fall haben wir ein Color 5.5. Das heißt, wir haben, stimmt gar nicht, kann nicht zählen. Das sind 6.5, glaube ich, oder? Wir haben 6 Vertiefungen auf jeder Seite und wir haben bis zu 5 Steinchen, und was man macht, ist, dass man, dass das Spiel wird so gespielt, dass man ein so ein Steinchen, dass man aus einer Vertiefung alle Steinchen rausnehmen kann. Die verteilt man dann auf die nächsten Vertiefungen. Und wenn man genau bis in ein leeres kommt, dann darf man das da drüber gegenüberliegende ausleeren und hat diese Steinchen dann gewonnen. Und Ziel ist natürlich, möglichst viele Steinchen zu gewinnen. Und zu Ende ist es, wenn man, wie war es noch? Wenn man nicht mehr weiter kann, glaube ich. Wenn der erste nicht mehr weiter kann. Okay? Eines der ältesten Spiele, die es überhaupt gibt. Und je nachdem, wie viele Vertiefungen und je nachdem, wie viele Steine man hat, wird das verschieden schwierig. Kalar 1-1 ist absolut trivial. Kalar 4-4 kann man so als Mensch spielen, ist nicht wahnsinnig schwierig. Kalar 6-6 ist, glaube ich, bis fast Kalar 6-6, ich weiß es nicht auswendig, sind die durchgelöst, das heißt, sie sind deutlich einfacher als Go oder Schach. Aber hat länger gedauert als Backgammon. Und wenn man mit den Zahlen hochgeht, kann man es nahezu beliebig spielen. Okay, gibt es hier Fragen? Und wir werden uns dann überlegen, was wir am Freitag nach dem Tournament machen. Wir werden sicherlich irgendwie eine kurze Nachbesprechung der ganzen Geschichte machen. Wie das genau aussieht, wissen wir noch nicht. Vielleicht kann man die Siegerteams mal fragen, was sie gemacht haben. Das überlegen wir noch. Ne? Wenn Sie da Vorschläge haben, wenden Sie sich an Dennis. Gut, wunderbar. Zurück. Ja, sicher. Genau.
Ach so.
Die Antwort ist ja, das ist gleichzeitig, aber das eine andere ist gestreckt. Gut. So. Bevor wir Vollständigkeit machen, wollte ich Ihnen noch einen zweiten Kalkül vorstellen, Resolutionskalkül. Das ist etwas, das haben viele von Ihnen schon gesehen. Das ist eine Variante, ich werde auch nur relativ kurz da durchgehen, der letztlich an der CNF statt an der DNF organisiert ist. Und was wir haben, ist, dass wir die Klausel-Normalform eines herstellen und dann eine einzige Regel benutzen. Das ist die sogenannte Resolutionsregel. Wir haben zwei Klauseln, nehmen wir. Selbstresolution brauchen wir in diesem Fall nicht. Und können dann, wenn wir Literale haben, die gegensätzliche Labels haben, können wir über diese Literale schneiden und sammeln den Rest der Klauseln, die ja disjunktiv zu lesen sind, sammeln wir aus zum sogenannten Resolventen. Ja, wir starten mit einer Klausel-Normalform, resolvieren so lange, bis wir eine leere Klausel kriegen. Und eine leere Klausel kriegen wir genau dann, wenn A und B in diesem Fall leer sind. Das heißt, wenn ich zwei einer Klausel miteinander resolviere. Klausel-Normalform ist eine Konjunktion von Disjunktionen. Die Disjunktionen von Literalen nennen wir Klauseln. Und wenn wir eine Konjunktion haben von einer Klausel, P true und P false, dann haben wir natürlich einen Widerspruch gefunden. Das heißt, die leere Klausel steht für einen Widerspruch. Okay? Selbe Idee. Nur, da wir in der konjunktiven Normalform sind, müssen wir nicht für jeden Ast, für jeden disjunktiven Ast einen Widerspruch finden, sondern es reicht uns vollkommen, dass wir einen finden. Denn die leere Klausel ist eine Klausel in einer Konjunktion. Und Widerspruch und irgendwas wird immer falsch gehen. Wird immer ein Widerspruch geben. Okay? Das heißt, wir haben in diesem Fall haben wir einen Widerspruch. Wir hatten uns so ein bisschen informell überlegt, hatten wir uns unterhalten über Transformation in Klausel-Normalform. Ja, das kann man relativ einfach in einem Kalkül formal machen. Ja. Und zwar ist das einfach eine Form, ein Kalkül, in dem wir Labels nach innen ziehen. Ja, wenn wir irgendwie etwas von der Bauart haben, C oder, und dann eine gelabelte Formel, ja, C könnte zum Beispiel schon in Klausel-Normalform sein, also eine Disjunktion von Literalen, dann können wir das einfach reinziehen und A oder B true, wie macht man A oder B true, indem man A true macht oder B true macht. Okay? Das ist auch ein Kalkül. Das ist der Klausel-Normalform-Kalkül. Und von dem wir wiederum sowas wie Vollständigkeit und Korrektheit und Termination beweisen können. Termination, in diesem Fall für den Klausel-Normalform-Kalkül, ist recht einfach, ja, wenn Sie sich angucken. Hier geht im Prinzip ganz genauso wie beim Tableau-Kalkül. Wir haben hier, wenn wir uns angucken, einfach das Maß hier, was wir wählen würden, wäre, dass wir die Junktoren unterhalb eines Labels uns angucken. Ja? In diesem Fall die erste Regel hier hat n plus 1 Junktoren unter einem Label und hier haben wir zusammen nur n. Selbes bei den anderen geht es ganz genauso. Ja? Und die Anzahl der Junktoren verringert sich immer um 1. Das heißt, wir können nur endlich viele CNF-Schritte machen. Und wenn wir die Klausel-Normalform, was man sich dann überlegen kann, ist, dass man die Klausel-Normalform genau bekommt durch die Anwendung dieser Regeln, bis keine mehr anwendbar ist. Und dann kann man einfach mit dieser Resolutionsregel weitermachen. Man kann genauso wie bisher abgeleitete Inferenzregeln machen für den Klausel-Normalform-Kalkül. Das ist dieselbe Sache in grün. Und wenn wir uns zum Beispiel das S-Axiom hier mal angucken für Aussagenlogik, P folgt Q folgt R, folgt P folgt Q folgt P folgt R. Ja. Dann kann man das Ganze mit falsch labeln und dann kann man den Klausel-Normalform-Kalkül drauf anwenden und kriegt folgende Klausel-Normalform. Und dann kann man hier in 4 Resolutionsschritten die leere Klausel ableiten. Ja. Man hat hier einmal, kann man die 1 und 4 miteinander resolvieren. Ja, wir sehen, dass wir in der Klausel 1 ein R true am Ende haben und 4 ist eine Einer-Klausel, die hat ein R false, das heißt, damit kann ich schneiden und ich muss die Restliterale aufsammeln. In diesem Fall sind die Restliterale kommen nur aus der Klausel 1 und das ist P falsch. Oder Q falsch. Und jetzt kann ich bei dem Ding immer noch resolvieren mit 3. Ist es richtig? P falsch und P Q falsch. Das gibt mir insgesamt ein Q falsch. Dann kann ich 2-2 mit diesem gerade neu erzeugten Q falsch resolvieren, kriege ein P falsch und dann habe ich ein mit 3 und 7 habe ich P falsch und P true. Dann kann ich die leere Klausel ableiten. Also haben wir einen Beweis für diese Formel gefunden. Ja, diese Formel ist also allgemein. Gut. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, zwei Kalküle für Aussagenlogik und es gibt mehr. Es gibt hunderte von Kalkülen. In der Frühzeit der logikbasierten künstlichen Intelligenz gab es die Idee, dass man eben solche, dass man anfing, solche Prozeduren wie Tableau oder so etwas zu implementieren. Und da war natürlich die Frage, wie mache ich das effizient? Und jeder Doktorand musste halt eben gucken, dass er schneller war als der andere Doktorand und bessere Kalküle hatte. Und da gab es eine ganze, da gab es sowas wie 10, 15 Jahre, in denen wirklich jeder irgendwie, der auf dem Feld gearbeitet hat, jedes Jahr 3 Kalküle vorgeschlagen hat und damit versuchte dann auch mit der Implementation schneller zu sein als die anderen. Ja, es gibt also hunderte von Kalkülen. Und von allen diesen Kalkülen will man die Eigenschaften wissen. Ja, sonst ist es ja keine Wissenschaft. Und wenn man promovieren will, muss man mindestens mal einige Korrektheits- und Vollständigkeitsbeweise haben. Nun, Korrektheit ist sehr einfach. Wir haben es gesehen. Ja? Man muss sich von all diesen Regeln überzeugen, dass die Erfüllbarkeit unangetastet bleibt. Vollständigkeit ist ein viel schwierigeres Problem. Vollständigkeit ist, dass man sagt, ich habe eine unerfüllbare Klauselmenge und ich muss zeigen, es gibt einen, sagen wir mal, Resolutionsbeweis oder es gibt einen Tableaubeweis oder es gibt einen sowieso, was auch immer Sie gerade für einen Kalkül bewiesen haben, Beweis. Das heißt, ich muss sozusagen in dem Vollständigkeitsbeweis muss ich einen konkreten Beweis für jede Formel einen Beweis erfinden. Okay? Wenn Sie sich vorstellen, wie Sie dabei vorgehen würden, dann ist das nicht so trivial. Ja? Bei einem Korrektheitsbeweis, da habe ich einen Beweis vorliegen. Ja? Korrektheit heißt ja, wann immer ich eine Ableitung habe, ist am Ende das richtig. Ja, das heißt, da kann ich einfach eine Induktion oder einen Beweis als Struktur machen. Da habe ich was in den Händen, da kann ich Induktion drüber machen, das ist relativ leicht. Bei einem Vollständigkeitsbeweis habe ich eigentlich nichts in den Händen. Das ist nicht irgendwie eine komplizierte Struktur, die ich mir angucken kann, in kleine Stücke hacken kann und dann mit den Stücken irgendetwas mache. Okay, sondern was ich eigentlich nur habe, ist Semantik. Damit kann ich eigentlich sehr wenig anfangen. Deswegen sind Vollständigkeitsbeweise viel schwieriger als Korrektheitsbeweise, einfach weil ich nichts in den Händen habe. Sie gehen aber trotzdem. Und über die Zeit hat sich eine sehr starke Methode herausgebildet, mit der man Korrektheit beweisen kann. Und in einer Situation, wo man eine relativ fixe Logik hat, sagen wir mal Aussagenlogik, also eine Semantik und viele Kalküle, was man gerne hätte, wäre ein Satz von hinreichenden Bedingungen, die dann Vollständigkeit implizieren. Sodass man dieses ganze Erfinden aus dem Nix, was man in einem Vollständigkeitsbeweis braucht, dass man das nur einmal pro Semantik machen muss und nicht einmal pro Kalkül. Und das ist diese Methode der abstrakten Konsistenz. Die Methode der abstrakten Konsistenz funktioniert für alle Logiken, die ich bisher gesehen habe, wo es vollständige Kalküle gibt, und erlaubt es mir, diese hinreichenden Bedingungen abzuleiten. Und ich wollte sie Ihnen gerne zeigen. Ich möchte diese Methode auch benutzen, um in, ich weiß nicht, ob das noch vor Weihnachten sein wird, Vollständigkeitsbeweise für die Logik erster Stufe zu führen. Okay. Modellexistenz, also es gibt diese Methode der abstrakten Konsistenz und der zentrale Satz da drin, der uns das Ganze, zum Laufen bringt, ist der sogenannte Modellexistenzsatz. Der sagt nämlich, unter gewissen Bedingungen gibt es ein Modell. Und Sie sehen vielleicht schon, worauf das rausläuft, nämlich wir werden die Existenz eines Modells werden wir in Widerspruch beweisen gegen die Unerfüllbarkeit einer Formelmenge verwenden. Okay, und wir werden hier in dieser Methode der abstrakten Konsistenz werden wir Unerfüllbarkeit gegen Modellexistenz ausspielen. Dabei werden wir einen Satz von Bedingungen, die wir abstrakte Konsistenz nennen, definieren. Also hier ist sozusagen der Minutenwalzer in 15 Sekunden gespielt. Ja, das ist sozusagen ein Preview auf den Beweisprozess, den werden wir nicht ganz Den werden wir heute nicht durchkriegen, aber den werden wir am Freitag uns genau angucken. Wir werden definieren diese Idee der abstrakten Konsistenz. Das ist eine syntaktische Bedingung. Und wir werden hinterher die syntaktische Bedingung der abstrakten Konsistenz verwenden, um Vollständigkeit zu beweisen. Also die Anwendung ist typischerweise, wir nehmen ein Kalkül C und wir gucken uns die Menge Phi der C-konsistenten, also C nicht widerlegbaren Formelmengen an. Ja, die Formelmengen, wo es keinen Widerspruchsbeweis gibt. Und wir werden zeigen, dass alle Mengen, die C konsistent sind, auch abstrakt konsistent sind. Und dann verwenden wir den Modellexistenzsatz, der sagt uns, wenn etwas abstrakt konsistent ist, dann ist es auch erfüllbar. Okay? Abstrakt konsistent ist eine syntaktische Eigenschaft und der Modellexistenzsatz, der gibt uns die Brücke zwischen Syntax und Semantik. Und dann, das ist genau die Brücke, die wir brauchen, weil wir dann hinterher Vollständigkeit durch Modellexistenz. Denn wenn wir uns angucken, die C nicht widerlegbaren Sätze, wenn die alle ein Modell haben, dann ist das gerade Vollständigkeit. Vollständigkeit heißt ja gerade, dass wenn ich, jetzt brauche ich wieder eine Tafel, also wir werden das nochmal durchspielen, wenn ich, also hier haben wir etwas von der Form A folgt B. Und Sie wissen alle, dass das äquivalent ist zu nicht B folgt nicht A. Okay? Und Nicht-Konsistenz, hier die Anwendung sagt gerade, wenn wir aus Nichtwiderlegbarkeit, Modellexistenz folgern können, dann kann man aus Unerfüllbarkeit die Existenz einer Widerlegung folgern. Und das ist vollständig. Also, ich will Sie warnen an dieser Sache. Diese Modellexistenzgeschichte, diese Methode, ist eine der besten Arten, sich einen Knoten ins Gehirn zu denken, die ich kenne. Ja, also wir werden an 3 oder 4 ineinander geschachtelten Stellen werden wir kontrapositive, also aus A, das A folgt B, äquivalent ist mit nicht A folgt nicht B. Davon sollten Sie sich überzeugen, bevor Freitag. Wenn Sie das nicht glauben, kommen Sie mit Sicherheit nicht mit. Ja? Wir werden diese Kontrapositive, werden wir alle 5 Minuten, stimmt gar nicht, alle 90 Sekunden brauchen. Und wir werden immer wieder irgendwelche Negationen irgendwo rüberziehen. Ja? In nicht offensichtliche Weise. Und wenn wir das tun, kriegen wir einen Vollständigkeitsbeweis und der Modellexistenzsatz ist die Brücke zwischen Syntax und Semantik, die wir brauchen, weil wir ja eigentlich den Vollständigkeitssatz von der Semantik in die Syntax wollen und schon wieder haben wir ein Kontrapositives. Die Brücke gehen wir nämlich immer von hinten. Und dieser Modellexistenz sagt, abstrakte Konsistenz gibt uns Erfüllbarkeit. Das ist ein Beweis, in dem wir ein Modell konstruieren müssen. Aus syntaktischen Bedingungen der abstrakten Konsistenz. Und das machen wir in 3 Schritten, in 2 Schritten. Wir konstruieren nämlich, wenn wir eine abstrakt konsistente Menge von Formelmengen haben, dann können wir daraus sogenannte Hintikermengen basteln. Hintikermengen sind maximale Elemente in diesen abstrakt konsistenten Mengen. Und wir können außerdem zeigen, dass wenn wir eine Hintikermenge haben, dann können wir ein Modell bauen. Wir werden also tatsächlich ein Modell bauen. Und das gibt uns diesen Modellexistenzsatz. Relativ viel Arbeit. Das ist die ganze Arbeit, die man sonst in einem Vollständigkeitssatz für einen einzelnen Kalkül machen müsste. Die bündeln wir hier in einem Modellexistenzsatz. Und mit Hilfe dieses Modellexistenzsatzes kann man dann Vollständigkeit eines Kalküls wie des Resolutionskalküls als auch des Tableau-Kalküls innerhalb von einer Folie machen. Und das ist der große Vorteil. Ja, der große Vorteil ist, ich kann dann Vollständigkeitsbeweise als Übungsaufgaben in einer relativ frühen, in einem KI-Anfängervorlesung geben, anstatt dass ich für einen Vollständigkeitsbeweis eine Doktorarbeit vergeben muss. Ja, und das ist der große Vorteil von diesen Modellexistenzsätzen. Modellexistenzsätze gibt es im Wesentlichen genau dieser Art und Weise für eigentlich alle vernünftigen Logiken, die ich so kenne. Und man muss immer einen basteln für eine neue Logik und kann dann hingehen und die ganzen Kalküle vollständig verwalten. Und man kriegt jede Menge Abfallprodukte, die auch sehr schön sind. Gut. Damit sind Sie sozusagen zweifach gewarnt. Am Freitag kommt ein großer Beweis mit vielen, vielen Lemmata. Am Ende wird die Vollständigkeit dieser beiden Kalküle, die wir heute gesehen haben, stehen. Und Sie sind außerdem gewarnt, am Montag gibt es das Happening für Kala. Okay, gut. Wir sehen uns am Freitag.